bei den philosophischen Brocken, sagt Günther Friesinger mit einem Vortrag, der gehalten wurde beim Symposium Ambiente, das Leben und seine Räume, das im Rahmen des Paraflos-Festivals in Wien stattgefunden hat. Wir hören heute einen Vortrag von Peter Berz. Peter Berz ist im Wintersemester 2008-2009 Gastprofessor am Institut für Philosophie und wir hören heute einen Vortrag über Mimikry oder die Biologie des nicht-euklidischen Raums.
Ja, ich wollte mich erstmal entschuldigen, dass es nicht um Mimikry gehen wird. Aufgrund einer Terminverwechslung hatte ich jetzt wirklich nur ganz kurz Zeit für die Vorbereitung und möchte statt einer Fallstudie über nicht-euklidische Geometrie und nicht-darwinistische Biologien eher versuchen, in einem kleinen Durchgang den wissenshistorischen Ort zu skizzieren, an dem, so scheint mir, eine solche Frage überhaupt erst auftaucht. Nämlich, ganz im Sinne von Thomas Brandstätter, ich hoffe, Sie sehen mir manche Doubles nach, nämlich in einer Geschichte von den Lebewesen als einem Wissen von Umgebungen, von Milieus, von Ambientenmilieus, des Milieux ambiants, um gleich mit einem Wort Lamarcks ihren Titel aufzunehmen. Ich glaube, dass alles, was wir über die Geschichte des Wissens von den Lebewesen sagen, also des Wissens von den Tieren, Pflanzen, Pilzen, Protisten, Bakterien, um jene fünf Reiche zu nennen, wie Lynn Margulis sie vorschlägt, statt jenem einen, das schon am Eingang, wie ich mich erinnere, des Wiener Naturhistorischen Museums, also sichtbar für Sie, hier gefeiert wird, nämlich mit den Worten, dem Reiche der Natur von Kaiser Franz Josef I. So steht da am Naturhistorischen Museum, glaube ich, korrigieren Sie mich, was so viel hieße, ein Reich beschenkt das andere Reich. Demgegenüber möchte ich auf der Fünfheit der Reiche beharren und behaupten, dass auch im 21. Jahrhundert nichts über das Wissen in diesen fünf Reichen sagbar ist, ohne Darwin. Darwin als der Diskursgründer. Und es bleibt rätselhaft, warum Foucault ihn eigentlich nie als solchen anspricht. Und zu diesem Diskurs Darwins gehört auch die Gegenposition, die als Gegenposition erst mit Darwin auf die Welt kommt und unter dem allgemeinen Label Lamarck läuft. Diese Geschichte ist eine typische Contre-Histoire im Foucault'schen Sinne. Sie ist verstreut, unordentlich, millenaristisch, aristokratisch, proletarisch, polemisch. Und darum ist es wichtig, scheint mir, sich mit der Geschichte dieser nicht-darwinistischen oder vor- und nach-darwinistischen Philosophien zu beschäftigen. Übrigens sprechen auch moderne Molekularbiologen von der Notwendigkeit, eine sogenannte Pre-Darwinian Evolution anzunehmen. Also etwa der amerikanische Molekularbiologe Carl Rose, Böse geschrieben, der sich mit der Entstehung des genetischen Codes beschäftigt und sagt, den genetischen Code kann man nicht aus sich selbst heraus erklären, sondern nur aus einer Evolution, die in a rather Lamarckian way gedacht werden müsse. Nämlich die Entstehung von jener Apparate, die den genetischen Code erst in Kraft setzen. Die kann man nicht mehr darwinistisch denken. So wäre Darwin sozusagen eine bestimmte Phase der Evolution selbst, vor der und nach der andere Typen von Evolution auftauchen. Rather Lamarckian way. Dem Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, werden traditionell bekanntlich zwei Gedanken zugeschrieben. Thomas Brandstätter sprach davon. Erstens die Macht der Gewohnheit, um mit Thomas Bernhard zu sprechen, also die Giraffe mit dem langen Hals, die sich nach den Blättern streckt, der blinde Maulwurf, der in der Erde lebt, also keine Augen braucht. Und zweitens die Vererbung der erworbenen Eigenschaften. Was mit dem Lebewesen in seiner Lebenszeit passiert, das wird auch auf die nächste Generation weitergegeben. Also eben das, was keine genetische Biologie trotz aller Epigenetik heute annehmen will. Das Problem dabei scheint mir, bei Lamarck ist die Gewohnheit nur ein kleiner Ausschnitt einer viel größeren zoologischen Philosophie und an den Lebewesen interessiert ihn Vererbung, Generation, Überleben, Nachleben, Fortpflanzung nur nebenbei. Ihn interessiert, sehr pointiert gesagt, wie und als was die Lebewesen in ihrer Lebenszeit leben, nicht was aus ihnen wird, nachdem sie gelebt haben. Lamarckistische Biologien haben einen Zug ins Präsentische. Die untergründige Geschichte Lamarcks im Denken von den Lebewesen würde ich also nicht mit der Vererbung anfangen, sondern erstens mit einem Übersetzungscoup und zweitens mit wissenschaftlichen Fabeln. 1876 nämlich lässt Ernst Haeckel von seinem Schüler Arnold Lang die drei Bücher von Lamarcks Philosophie Zoologique vollständig übersetzen. Und Lang übersetzt den zentralen Begriff des ganzen, eher unbekannten zweiten Buchs Lamarcks, Les Milieux Environnants, Les Milieux Ambiants, mit einem schlichten Wörtchen, die Medien. Und das hört sich dann so an, die Ursache, die die Organismen belebt, befindet sich in den Medien, die diese Körper umgeben. Einerseits also die Medien, die diese Körper umgeben, Environnant, Ambiant. Und das ist nun eine ziemlich grundstürzende Behauptung. Alles an den Lebewesen ereignet sich aus ihrer Umgebung. Ein Lamarck-Biograf wird schon im 19. Jahrhundert so übersetzt, man wird unwiderstehlich wie Lamarck auf die Ansicht hingeleitet, dass die Medien die Organe schaffen und erhalten. Verändern sich die Medien, so verschwinden sie für immer. Lamarcks Denkweg führte von den Blumen, Flore de France, zu einer Umgebungswissenschaft, nämlich der Meteorologie, und von da während und nach der Französischen Revolution zu den wirbellosen Tieren. Er hat sie bis heute gültig neu klassifiziert. Und wir mit unserem Wirbeltier-Fetischismus oder auch Wirbeltier-Narzissmus machen uns vielleicht nicht so sehr klar, wie wirbellose Tiere mit ihrer Umgebung verschmolzen sind. Zum Beispiel die Medusen. Sie bestehen selbst aus 98% Wasser, also genau dem Medium, in dem sie leben. Sie sind so durchsichtig wie das Wasser. Sie haben außerdem den gleichen Ein- wie Ausgang. Sie sind nämlich eben als Glocken. Ihre Gestalt ist eine Glocke. Wasser strömt ständig in sie herein und wieder aus ihnen raus und so weiter. Die Medien sind, so Lamarck, je nach den Orten, den Jahreszeiten und Klimaten der Erde in ihrer Intensität veränderlich. Und sie sind keineswegs von den Körpern abhängig, die sie beleben. Und sie heißen bei ihm Feuchtigkeit und Temperatur, Luft, Wasser, Erde, aber auch Schwerkraft oder Elektrizität und chemische Zusammensetzung. Lamarcks Philosophie des Milieus oder der Medien wird ziemlich schnell bei einem deutschen Philosophen ankommen, nämlich in der organischen Physik Hegels. Die Elemente Wasser, Erde, Luft werden da zum Element im genauen Sinn von Milieu oder Medium. Also etwa die Vögel, die nach Hegel Theoretiker unter den Tieren. Hegel das theoretische Sich-Ergehen des Vogels. Wie äußert es sich? Es äußert sich abgelöst von einer besonderen Empfindung, also etwa wie dem Wiehern der Pferde, dem Brummen der Bären, Grunzen der Schweine oder Schnurren der Katzen, ohne Jandls Landidylle hier aufzurufen. Das Element, das Medium des Vogels im vollen lamarckschen Sinn ist die Luft. Und was macht er in der Luft? Der Vogel fliegt nicht und bewegt sich darin, nein, er erfüllt die Luft mit sich selbst. Hegel, so schweben die Vögel frei in der Luft als ihrem Elemente. Von der objektiven Schwere der Erde getrennt, erfüllen sie die Luft mit sich und äußern ihr Selbstgefühl in besonderen Elemente. Weil der Vogel eben diese reine, abstrakte Erzitterung der Luft ist, in der er lebt, eben darum stehen die Vögel nach Hegel der Subjektivität am nächsten. Singen und Fliegen im Element oder Medium der Luft, das bestimmt den Vogel als Tier. Soweit zum Übersetzungscoup. Zweitens die Lamarckschen Fabeln. Man kann vielleicht annehmen, die Grundstruktur des Lamarckschen Werkes ist erstens ein Denken in Stufen, Organisation und Bauplänen, also Strukturen und deren Veränderung. Und zweitens besteht das Werk aus für uns heutige ziemlich fantastischen Fabeln über die Übergänge und den Mechanismus der Bildung dieser Strukturen oder Organisation oder Baupläne. Diese Lamarckschen Fabeln scheinen mir ziemlich unerschlossen und vor allem ist unerschlossen, warum diese Fabeln in der Geschichte des Wissens eine so große Wirkung freisetzen. Die erste dieser Fabeln ist etwa, dass die Organismen eine Ansammlung von Röhren, Ausgängen, Wegen, Lagerstätten seien und innerhalb dieser aus Zellgewebe bestehenden Röhrensysteme bewegen sich die Fluida. Die sind entweder sichtbar oder sie sind unsichtbar, weil sie zu fein sind. Und die allerfeinsten Fluida kommen von außen, von den umgebenden Medien und regen zum einen die Fluida innerhalb des Körpers an und zum anderen besteht das Leben oder die Entwicklung des Organismus darin, ständig in sich selbst diese Organisation umzustrukturieren, je nachdem, wo die Fluida fließen, schließen sich Gänge oder öffnen sich. Man kann also sagen, Lamarcks Bild des Organismus, der von den Fluida der umgebenden Medien, die in ihn eindringen, in Bewegung gesetzt wird, ist eine Art hydraulisches System oder, wenn Sie so wollen, Paraflows. Eine zweite Fabel wäre die von der Generatio Spontanea, also jener von Aristoteles gepflegte Mythos, dass die einfachsten Lebewesen nicht von den ihnen ähnlichen herkommen, sondern aus Verfaulungen und Gärungen der Materie selbst. Und die erregende Ursache des Lebens liegt dann ganz und gar in den Milieu ambiant, in den umgebenden Medien. Die Umgebung, also nach Lamarck, wichtig scheint mir, alles in den Lebewesen ereignet sich aus der Umgebung und zweitens sind diese Medien stofflich. Sie sind Materien, ja Materialität selbst, Luft, Wasser, Erde und sind physikalisch. Überspringe jetzt die genau 50 Jahre, immerhin die zwischen Lamarck 1809 und Darwin 1859 liegen und frage, was passiert mit dem Denken der Umgebung bei Darwin? Fundamental scheint mir, dass die Umgebung der Lebewesen bei Darwin vor allem eins sind, nämlich andere Lebewesen. Alles ist auf einen anderen hin. Tiere auf andere Tiere, Pflanzen auf andere Pflanzen, vor allem solche der gleichen Gattung. Darwin, der Körperbau jedes Lebewesens, Organic Being, steht in engster, aber oft verborgener Beziehung zu allen anderen Wesen. Also nicht physikalische, meteorologische Medien, sondern andere Wesen sind die Umgebung. Und das durchkreuzt unter Umständen auch die schönen Lamarckschen Stufenleiter. Auf der Stufenleiter sehr weit auseinanderstehende Pflanzen und Tiere können, so Darwin, durch sehr verwickelte Beziehungen eng miteinander verknüpft sein. Kurz, bei Darwin ist der andere am Werk und nicht ein Element oder Medium wie bei Lamarck. Die Struktur dieser Umgebung ist Verknüpfung. Entweder symbiotisch oder kriegerisch. Nehmen wir zum Beispiel den Fall der sympathischen Hummeln. Darwin experimentiert mit ihnen und seinen Kleepflanzungen im eigenen Garten. Und da wird schnell klar, die Hummeln bestäuben den Klee. Dann stellt er fest, dass in der Umgebung seines Dorfes ein besserer Kleeertrag zu verzeichnen ist als weiter weg. Warum? Weil man auch mehr Hummeln in der Umgebung des Dorfes sieht. Und warum sieht man mehr Hummeln? Weil es Katzen gibt. Und die Katzen fressen die Mäuse, die die Hummelnester in Regel zerstören. Und die Hummeln haben bekanntlich sehr vorübergehende Staatengründungen, die nur ein Jahr dauern, sehr unordentliche Nester, für die Mäuse also leicht zu erreichen. Man erzählt sich einen Witz zur Zeit Darwins. Wer erhält das British Empire? Die alten Frauen mit ihren vielen Katzen. Denn die Katzen fressen die Mäuse, die die Nester der Hummeln zerstören, die den Klee bestäuben, den die Rinder fressen, von denen sich die glorreiche britische Armee ernährt. Das ist also der Zusammenhang, eine Art symbiotische Verknüpfung. Die zweite bekannte wichtige ist natürlich die, dass die Wesen im Wettbewerb um Nahrung oder Wohnung mit anderen Wesen stehen, vor denen sie fliehen oder die sie ausbeuten oder fressen. Dieser War of Nature, wie Darwin auch sagt, ist vor allem eine Frage der Ökonomie, der Economy of Nature, des Haushalts der Natur. Und dieser Krieg im Haushalt der Natur tobt vor allem zwischen verwandten Arten, die im Haushalt der Natur fast denselben Platz einnehmen. Umgebung nach Darwin besteht nämlich hauptsächlich aus Plätzen und deren Besetzung. Und auf diese Weise kommt allererst die physikalisch-meteorologische Umgebung etwa ins Spiel. Zum Beispiel ändere sich das Klima. Folge 1, bestimmte Arten sterben aus. Folge 2, bestimmte Stellen im Haushalt der Natur werden leer. Das Zahlenverhältnis der Bewohner ändert sich. Wenn nun jetzt das geografisch die Gegend oder Umgebung ein offenes Gebiet ist, dann wandern andere Bewohner ein. Ist sie ein geschlossenes Gebiet wie eine Insel, dann bleiben die unbesetzten Stellen so lange leer, bis sich einige Bewohner so weit verändert haben, dass sie in die leeren Stellen ausweichen können, sie besetzen, in ihnen leben können. Effekt: Differenzierung der Arten, vielleicht sogar Entstehung neuer Arten. Diese offenen und geschlossenen Gebiete sind, scheint mir, selbst Typen von Umgebung. Aber sie sind im Unterschied zu Lamarckschen Umgebungen eine Praxis. Die Natur selbst ist eine Praktikerin. Darwins Praxis ist bekanntlich die Züchtung. Und zwar durch einfache Eingriffe. Zum Beispiel die schottische Heide in Staffordshire, auf dem Gut eines Verwandten. Vor 25 Jahren hat einmal jemand auf dieser Heide ein Stück eingezäunt und ein paar schottische Kiefern gepflanzt. In diesen 25 Jahren, so stellt Darwin fest, hat sich alles verändert. Das Zahlenverhältnis der Arten, 12 neue Arten sind entstanden, 6 neue Arten insektenfressender Vögel, die nirgendwo anders auf der Heide vorkommen, also muss es auch neue Typen von Insekten da drin geben. Alles ereignet sich nur durch den Eingriff der Umzäunung und des Pflanzens von ein paar Kiefern. Mir scheint, der Zaun ist überhaupt eine entscheidende darwinsche Umgebung und man könnte direkt mal eine Geschichte des Zauns bei Darwin schreiben. Denn auch zum Beispiel für die Viehzucht ist der Zaun, die Einzäunung, entscheidend. Denn beim Züchten geht es darum, regellose Kreuzungen durch Zäune zu verhindern, um neue Rassen zu erzeugen. Aber zum Beispiel, so bemerkt Darwin, die Nomaden haben keine Zäune. Der Effekt: Nomaden oder Bewohner der Ebene besitzen selten mehr als eine Rasse derselben Art. Plötzlich wird hier aus seiner geografischen Umgebung eine kulturgeschichtlich-geografische: Insel versus Steppe, sesshafte Zaunkulturen versus nomadische Wanderkulturen im Offenen der Steppe. Das nur ganz skizzenhaft zu einem Begriff der Umgebung bei Darwin, der zusammenfassend, wie mir scheint, erstens immer aus anderen Tieren besteht, zweitens aus einer Struktur der Verkettung oder des Wettbewerbs, drittens ist die Umgebung von möglichen Eingriffen her gedacht und viertens von dieser Grundopposition Zaun und Insel versus zaunlose Steppe. Wie viel Zeit habe ich noch?
Genug.
Genug. Gut.
Viertelstunde circa.
Gut. Um 1914 oder wie Sie sagten, in der Zwischenkriegszeit entsteht nun, wie mir scheint, so eine Art Hochphase des Denkens der Lebewesen als Umgebungsforschung. Und die wendet sich sehr explizit meistens gegen Darwin, also Uexküll 1921, im Vorwort von Inwelt und Umwelt der Tiere. Wir stehen alle noch ganz erschüttert vor dem Zusammenbruch des Darwinismus. Und diese neue Typ, der scheint mir, hält sich bis in die 30er Jahre durch. Ich beginne hier mit 5 kleinen Stationen, die ich wirklich nur umreißen kann. Zunächst mit der Wiener Version der biologischen Versuchsanstalt, genannt Vivarium im Wiener Prater. Das ganze Versuchsprogramm des Vivariums beginnt als Umgebungspraxis, nämlich schon beim Bau des Gebäudes. Es gibt die modernsten damals in Wien befindlichen Klimaanlagen, Wasserumwälzpumpen, tiefe Keller. Alles das fördert zum Beispiel Pflegegenies wie den berühmten Paul Kammerer, der selber von A bis Z mit Umgebungen und Umwelten experimentiert. Also es gibt Terrarienhandbücher heraus. Keiner, so heißt es, hat so eine feine Hand, mit Amphibien umzugehen wie Kammerer. Darum sind seine Experimente auch schlichtweg unwiederholbar. Für die Olme etwa entdeckt er in den äußersten Tiefen des Vivariums eine Zisterne, die Umgebungen wie die Höhlen der Kraina simulieren. Und mit diesen vorgefundenen, zum Teil künstlichen Umgebungen experimentiert Kammerer. Und diese Umgebungen sind physikalisch durchweg. Der Direktor des Vivariums, Hans Pschibram, wird das unter dem Titel Die Umwelt des Keimplasmas entwickeln. Und die Umwelt des Keimplasmas sind Feuchtigkeit, also alle Lamarckschen Elemente, Feuchtigkeit, Elektrizität, Schwerkraft, Licht, Dunkelheit und so weiter. Und Kammerers Forschungen folgen sämtlich diesem Programm. Also die Olme denkt er aus der Umgebung des Lichts her, seine Geburtshelfer Kröten aus Trockenheit, Feuchtigkeit als Umgebung oder die Färbung der Salamander von der Farbumgebung her. Die großporige, atmende, also auf die Umgebung durchlässige Haut des schwarzen oder gelben Salamanders färbt sich nämlich wie der Untergrund. Und das wird vererbt. Und Kammerer hat dafür eine ziemlich unglaubliche Erklärung. Der Gedanke ist nämlich, dass durch die Angleichung an die Umgebung der Salamander so erregt ist, der ununterbrochene allgemeine Erregungszustand so gesteigert, dass der Einfluss in diesen von der Angleichung an die Umgebung erregten Organismus bis auf die Gene durchschlagen kann. Effekt, Vererbung erworbener Eigenschaften. Und hier sind wir bei einer Kardinalfrage, die, wie mir scheint, die Frage nach der Umgebung immer durchzieht, nämlich ist die Umgebung feindlich oder ist sie freundlich gedacht? Ist sie ein Widerstand oder eine Erregung? Die lamarckistische Tradition denkt Umgebung als Erregung, Anregung. Zur gleichen Zeit wie Kammerer entwirft bekanntlich Freud in Jenseits des Lustprinzips seine Biologie von der genau entgegengesetzten Seite her. Das Bläschen steht nämlich in einer feindlichen, zerstörerischen Umgebung. Dagegen gibt es nur ein Gegenmittel, Reizschutz alias dicke Haut. Im Gegensatz zu den dünnhäutigen Amphibien, mit denen Kammerer sich beschäftigt. Das wäre wahrscheinlich auch ein kleines Stück Archäologie der Wiener Moderne, die aus der Biologie kommt, die vielleicht noch nicht so häufig beachtet wurde. Mit all dem wäre, scheint mir, bezeichnet ein Stück der Vorgeschichte des Aufblühens dieser Umgebungsforschung in der Zwischenkriegszeit, wie Sie das nannten. Und mir scheint, da gibt es mehrere Varianten. Ich möchte mal kurz 4 benennen. Die eine, die Sie auch angespielt haben, das ist die Scheler-Plessnersche, also die phänomenologische. Die zweite wäre die von dort ausgehende Üxküll-Heideggersche Variante. Dann gibt es die französische Variante, die großen surrealistischen Studien über die Mimikrie. Und schließlich vielleicht noch eine russische Variante, die mit dem Konzept des morphogenetischen Felds als Umgebung zu bezeichnen wäre. Die phänomenologische, die bis zu Heidegger durchgeht, die scheint mir jetzt im deutschen Sprachraum äußerst dicht zu sein. Und vielleicht könnte man sie in Beginn mit Max Scheler die Stellung des Menschen im Kosmos angeben. Scheler entwirft ja, wie Plessner das dann weiter entwickeln wird, die Lebewesen stufenartig. Stufen des Psychischen, Stufen des Organischen. Schon das eine lamarckistische Anspielung. Und auf der untersten Stufe steht die Pflanze. Und diese Pflanze, die hat eine erste Form des Inneseins oder Selbstseins, was er Gefühlsdrang nennt. Und Gefühlsdrang ist ein bloßes Hinzu zum Licht oder von weg von der Dunkelheit. Und zwar in Bezug auf ein Medium, eine Umgebung. Ein Stein hat eben dies nicht. Er hat, so Scheler wörtlich, kein Medium, keine Umwelt. Und wie stellt Scheler sich nun die Beziehung auf das Medium vor? Zitat, zwar ist der Gefühlsdrang der Pflanze bereits auf ihr Medium, auf ein Hineinwachsen in es, nach den Grundrichtungen oben und unten, dem Lichte und der Erde zu, hingeordnet. Aber doch nur auf das unspezifizierte Ganze dieser medialen Richtungen, auf mögliche Widerstände und Wirklichkeiten, aber nicht auf bestimmte Umweltbestandteile und Reize, denen besondere Sinnesqualitäten und Bildelemente entsprechen. Das heißt, die Pflanze reagiert nur auf Intensitäten des Lichts, aber nicht zum Beispiel auf Farben oder präzise Strahlrichtungen. Das scheint mir ein interessanter Begriff des Mediums, der von dem unspezifischen Hineinwachsen gedacht ist. Im Hintergrund notabene steht ein technisches Medium. Schelers ganzes Denken dieses Mediums kommt nämlich aus einem Film mit dem Titel Das Blumenwunder von 1926, herausgebracht von den badischen Anilin- und Sodafabriken, der in sämtlichen großen Kinos der Zeit zu sehen war. Und da sieht man Wachstumsprozesse von Pflanzen im Zeitraffer. Scheler, so schreibt er selbst, sei heulend, weinend vor Rührung aus diesem Film herausgegangen. Ich überspringe jetzt Plessner und komme vielleicht zum Schluss zu einem phänomenologischen Biologen, der dieses Umgebungsdenken von Scheler und Plessner aufnimmt, nämlich Adolf Portmann, einem Basler Biologen, dessen großes Thema in den 40er und 50er Jahren das Erscheinen, das Sichtbarsein, das sich Zeigen der Tiere und auch der Pflanzen ist. Und das trifft genau in die eben skizzierte Geschichte zwischen Lamarcks Medien und Darwins Umgebung, die aus anderen Lebewesen besteht. Portmann führt nämlich für seine Forschungen zwei scharfe Grenzen ein. Nämlich erstens das Sichtbare und das Unsichtbare und zweitens, dass alle Erscheinungen im Tierreich entweder adressiert oder nicht adressiert sind. Es ist klar zunächst, dass das Sichtbare anderen Gesetzen folgt wie das Unsichtbare. Also um bei den Pflanzen zu bleiben, die Blüte und die Wurzeln. Notabene hat Goethe für die Wurzeln nur spöttische Verachtung übrig. Die Blüte ist oft komponiert, aus Symmetrien gebaut. Die Wurzel wächst regellos vor sich hin. Bei den Hutpilzen zum Beispiel ist das Myzelium ganz verstreut und der Pilzhut ziemlich regulär. Bei den Tieren ist das Sichtbare oft auf andere Tiere hin angelegt. Angelegt darauf, gesehen zu werden oder eben nicht gesehen zu werden, wie bei der Mimikrie. Bleibt aber ein Rätsel. Nämlich im Fall der Pilze etwa, die von keinen Hummeln oder Bienen bestäubt werden, ist rätselhaft, warum sie denn überhaupt so aufwendig, farbig und symmetrisch erscheinen. Es scheint kein Adressat sichtbar. Das kann man für andere Fälle, etwa die Schleimpilze, noch besonders schön durchführen. Portmanns Lösung dafür ist, Es gibt bei Tieren, Pflanzen, Pilzen, auch Einzellern eine Tendenz zur reinen, bloßen Selbstdarstellung. Was aber ist eine Selbstdarstellung, die an niemanden gerichtet ist? Sie ist bloß eins, Portmann, Erscheinung im Licht. Die Erscheinung im Licht ist ein Teil der Beziehung des Organismus zur Umgebung. Also keine arterhaltenden Funktionen, keine Anpassung, sondern nur Sein im Licht. Und dann spricht Portmann das Licht selbst als Medium an. Und zwar als das Allerumfassendste und Allgemeinste. Die Beziehung von Organismus und Umgebung ist die Beziehung des Organismus zum Lichtfeld, zum Lichtraum. Das Licht ist, so wörtlich Portmann, das Licht ist Medium lebendiger Seinsweise. Zwar könnten die physikalisch fassbaren Medien verschiedenster Weise in den Dienst der Weltbildung von Tieren treten, also so wie der Duft und das Hören. Aber der Lichtraum ist das primäre Medium des eigentlichen Erscheinens. Und hier bekommt der Lamarckische Gedanke vom Medium eine philosophiegeschichtliche Wendung. Das Licht selbst als Beziehung von Organismus und Umgebung ist Medium des Erscheinens. Auch das wäre eine Begründung der Phänomenologie selbst als Umgebungswissenschaft. Ich glaube, ich höre hier eher auf und wollte noch, man könnte die Geschichte, wie gesagt, für Üxkül und Heidegger weiter deklinieren, wobei mir scheint, dass bei Heidegger die Frage nach der Umwelt eher, dass sozusagen die Spitze dabei darin besteht, dass er die Frage nach der Welt in den Mittelpunkt stellt und dann irgendwann mal nur ganz konsequent nur von Umgebung spricht, in expliziter Abhebung von der Welt im Sinne der Frage, was hat eigentlich ein Tier für eine Welt, wenn es eine Umwelt hätte. Und so das zieht sich bei Heidegger eben von 1929 bis in den Humanismusbrief durch, wo dann dieser berühmte Satz, mit dem ich jetzt aufhören würde, steht, nicht aber hängen Tiere und Pflanzen, weil ihnen Sprache versagt bleibt, weltlos in ihrer Umgebung. Denn in diesem Wort Umgebung drängt sich alles Rätselhafte des Lebewesens zusammen. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Peter Wertz, für den ersten Vortrag. Ich bitte um Fragen, Anmerkungen, Kommentare. Wir haben eine Viertelstunde Zeit mindestens. Also trauen Sie sich.
Nur eine kleine Nachfrage zu den Fabeln von Lamarck. Also inwieweit er die selber in diese Fabeltradition stellt, habe ich das richtig verstanden? Oder ist das von dir sozusagen als Fabel beschrieben?
Nee, das wäre jetzt ein Ausdruck für mich, um also diese ganzen verworfenen Bücher von Lamarck irgendwie neu zu lesen. Also nicht zu sagen, naja, das hat sich ja als null und nichtig herausgestellt, sondern zu sehen, wie das sozusagen in bestimmten Materien eine bestimmte Grundstruktur erzählt. Und die Materien sind bei ihm eben fluida und Zellgewebe und eben zum Beispiel sowas wie ein Neuronsystem oder eben die Generatio Spontanea, die ich eben, kein Mensch würde das heute mehr so sagen, außer vielleicht Wilhelm Reich, der als letzter das noch so geglaubt hat, aber man könnte das ja eben zum Beispiel auf der Folie sehen, dass es darum geht, dass die Umgebung, diese Medien in diesem Sinne selbst aus sich heraus erregend, anregend Lebewesen hervorbringen. Also aus dieser Grund, dass es eben nicht eine feindliche, sondern eine anregende Umgebung ist. Und also das sozusagen als die Grundstruktur dieser Fabel annehmen, die er sehr eloquent dann erzählt, oder die ganzen Lavoisierischen Anspielungen, die ganze Lavoisierische Chemie wäre in dem Sinne für mich eine Fabel sozusagen, die eine bestimmte Grundstruktur erzählt, die sie als Grundstruktur vielleicht weiterhält, obwohl die Fabel in anderen Materien erzählt wird.
Ich nutze es jetzt mal, um was zu erfahren, was ich einfach gerne wissen möchte. Bei Foucault im ersten Band der Gouvernementalität gibt es eine Fußnote zu eben genau diesem Lamarckischen Milieubegriff, den er sozusagen von Newtons Äther übernommen haben soll. Foucault bezieht sich auf Conguerme. Ich habe das nie nachvollzogen, aber mich würde das sehr interessieren, weil du das jetzt so aufgespannt hast. Also so, ob man da nicht doch die Physik mit ins Spiel bringen kann, wenn es darum geht, von einem Raum der oder von einer Umgebung, die sich über Fernwirkung versteht, hin zu so einem Raum, der sich als Nahwirkungsraum ergibt. Und mir schien jetzt, dass Darwin dort genau so eine Zwischenposition übernimmt oder einnimmt, indem er zwischen diesen beiden Konzepten, also der direkten Interaktion mit dem umgebenden Feld und diesem eher newtonschen Konzept des Äthers, was ja letztendlich auf einem Fernwirkungsmodell basiert, ist das, also ich frage jetzt einfach, ob das zu viel übertragen ist oder ob Darwin da nicht genau so eine Figur ist, die da übersetzt.
Also das mit der Physik, das wäre sozusagen ja der Kern der Argumentation, dass mir scheint, dass diese lamarckistischen Umgebungsbegriffe im Unterschied zu den Darwinschen eben erlauben, die Physik mit in die Biologie reinzunehmen. Weil die bis ins Vivarium denken die eben physikalische Umgebungen. Insofern auf alle Fälle. Was Ferne und Nähe betrifft, ist es natürlich immer die Umgebung zunächst, die Nahumgebung. Und bei Darwin würde ich sagen, dass diese Nahumgebung eher eben durch diese Verkettung der Wesen aufgehoben ist und dass Darwin die Physik und diese ganze Frage überhaupt nicht die Bohne interessiert, weil ihn einfach das Verhältnis der Lebewesen zueinander interessiert, dieser Besetzungskampf um die Stellen im Haushalt. Und die Physik, also jetzt so Meteorologie als eine Form von Fernwirkung, würde sozusagen, ist immer nur indirekt, weil sich die, eben wie beschrieben, die Umgebung ändert, ändern sich die Wettbewerbsverhältnisse, kurz gesagt, dieser Ökonomie. Und darum kommen sie ins Spiel. Wenn man jetzt aber weitergeht, jetzt zum Beispiel zu Gurwitsch und die Fernwirkung jetzt zum Beispiel als elektromagnetisches Feld im Sinne der Äther löst sich ja darin auf, diese Konzeption, dann ist man plötzlich wieder bei dieser sehr prekären Biologie der morphogenetischen Felder, die bis zu Sheldrake, bei dem das ja so eine kultische Note annimmt, absolute Fernwirkungen sind. Aber also schon bei Gurwitsch ist eben das Feld ein elektromagnetisches, was das Wachstum anregt und sogar bestimmte Strukturen des Wachstums determiniert. Also er führt es durch bei der Wachstum der Kamille, die in Parabelform wächst, und dann macht er da so ein Feld, was genau diese Parabelform erzeugt, oder Hutpilze, die rund wachsen. Und bei Sheldrake, da wird es ja dann ganz mysteriös und werden dann ja immer so die Beispiele genannt. Ne? Also auf einer Insel erfinden die Affen eine besondere Art, Nüsse zu knacken. Und auf mysteriöse Weise, 1000 Kilometer weit entfernt, empfinden zur gleichen Zeit die Affen auch diese Technik, die gleiche Technik. Und wie kann man sich diese Kommunikation vorstellen? Und da macht er dann so eine ganze Theorie des morphogenetischen Feldes draus. Ne? Also das ist bei Gurwitsch ist es noch sehr nah. Also ja, kann man vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort war.
Ich habe jetzt eine ganz unqualifizierte Frage, also weil ich den Lamarckismus noch nie so faszinierend gefunden habe wie in Ihrer Darstellung. Ist Kittler eigentlich Lamarckist?
Das kommt, das musst du mir fragen. Keine Ahnung.
Ich meine, der Terminus Medien ist natürlich verführerisch, ihn zu übertragen. Ist es eine Rückproduktion der modernen Medientheorie auf Lamarck oder gründet die Medientheorie auf Lamarck? Also mir ist es...
Nee, also das wär jetzt nur ein Vorschlag, vielleicht mal noch über diesen alten Begriff der Medien mal einen neuen Ansatz noch mal ganz anders nachzudenken, innerhalb einer ganz anderen Geschichte, die ja in der Medientheorie bisher vollkommen unterbelichtet ist. Es gibt ja Theorien biologischer Medien kaum. Ne? Also und mir scheint, dass dann nicht nur jetzt im Lamarckschen Sinne, sondern wenn man eben zum Beispiel Scheler anguckt, auf eine sehr komplizierte Weise ein Begriff des Mediums betrieben wird, der scheint mir nun, also in dieser Opposition von nicht-technischen und technischen Medien, noch so einen dritten Term einführen könnte, nämlich eben biologische Medien, die sich ja in die heutige Biologie, jedes Biologiebuch hat hunderte Stellen, in denen das Wort Medien vorkommt, also zum Beispiel die Vollmedien und die Halbmedien und die Nährmedien, für die ganze Bakteriologie ist durchzogen von Medien, die immer eine bestimmte Struktur, also in den Medien gibt es dann bestimmte Elemente, die entweder aufgebraucht werden oder nicht. Und daran kann man wieder so negativ sehen, ob eine bestimmte Genstruktur vorhanden ist oder nicht. Also die Petrischale ist auch ein medientheoretisches Problem, scheint mir, aber in einem anderen Begriff von Medium als Element. Und auch, ich meine, es gibt ja in der Mediengeschichte auch seit langem Versuche, das Wort Medium ein bisschen mit einer Tiefenschärfe zu versehen, ne? Also Sie haben das ja auch, Sie haben da ganz unglaubliche Beziehungen auch vorgeschlagen. Und ja, Walter Seiter war der Erste, der Tometaxy von Aristoteles interpretiert hat, als einen frühen Begriff des Mittleren, des Mediums, des Zwischen. Ne? Eben das Leere, die Luft, das Licht.
Zu entwickeln mit der Maimetzeltät und der Zebenmeikau mit der Binderlinmusik. Der Hauhaus mit der Grubelissel und der Herrenlachsammer mit der Hauerlese ein bisschen. Der Frühjahrsfranz mit der Bichelbettel geht und der Wittenbeil auf Schafau auf Frühjahr steht. Und der Neuschwanderfell mit der Reisigerlebeutin. Und der Zwinzwickel mit der Maimetzeltät und der Zebenmeikau mit der Binderlinmusik. Und der Hauhaus mit der Grubelissel und der Herrenlachsammer mit der Hauerlese ein bisschen. Und der Frühwirt Franzl mit der Bicherbettel geht und der Wittenbeil auf Schrabauer Frieden steht. Und der Neigschwantner Fell mit der Reisinger Leopardin und der Gehlsdorfer Sepp bei der Stabelgärte drin. Und sich der Trondlois mit der Britzaner versteht und der Sandlerbärtel an der Eckerin vergeht. Und der Hasenzagehele auf das Labinger Sofa baut und sich der Oberhauser Frell der Kohlbrose verschaut.
Ausgesprochen anregende, zum Weiterdenken verführende Bemerkung, für die ich dir sehr danke. Ich würde gerne das Stichwort aufgreifen, dass Darwin selbst gewissermaßen nur eine Stufe evolutionären Denkens in einer Evolution von Evolutionstypen darstellt und nach den intellektuellen Milieus fragen, in denen diese von dir so harten drei Schnitten gegeneinander gestellten Typen stehen, in einer sozusagen vergleichsweise konventionellen Ideengeschichte würde man ja wahrscheinlich vor allen Dingen erstmal zwei Stichworte dazu assoziieren. Zum einen den Hippokratismus, der um 1800 nochmal ganz virulent ist.
Der was?
Hippokratismus. Und also eine ganz, ganz lange Tradition vom Umweltdenken. Mhm. Also von der Umwelt ist eine der raffinierteren hippokratischen Schriften, die sehr genau gelesen werden auch und wiedergelesen werden und ediert werden in der Zeit. Aber damit auch dann schon sozusagen das typische Feindbild der neuen sogenannten wissenschaftlichen Medizin ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wird und völlig out ist, bis dann nicht zufällig wohl in der Zwischenkriegszeit so etwas wie Neo-Hippokratismus hervordrängt wieder. Das eine Stichwort, das andere Stichwort, sehr viel, sozusagen eine sehr viel präzisere Raum-Zeitstelle, das Entwicklungsdenken, um 1800 die Entwicklung des Organismus primär nun erstmal zum virulenten Thema des Nachdenkens über das Leben macht. So. Vielleicht könntest du da einfach noch ein paar kommentierende Sätze dazu.
Also mein präferierter Einsatz wäre jetzt in deinem Sinne wahrscheinlich eher jetzt so ein ökonomisches Denken überhaupt, was heißt Haushalt und wann wird die Natur zum Haushalt und wie kann es sein, dass innerhalb von 50 Jahren, also bei Lamarck ist davon überhaupt nichts zu sehen, dass die Natur so eine Haushaltsökonomie ist. Wie es dazu kommt, ne? Und natürlich die ganzen malthusischen Implikationen und so, die ganzen Fragen, dass die Tiere nur als Menge auftreten und gar nicht als Einzelwesen und ihnen deswegen Baupläne eigentlich auch nicht interessieren, so wie Lamarck, sondern nur wie viele von einer Art gibt es und wie viele, also Zahlenverhältnisse sind das, was die Entwicklung macht. Also wäre ich ganz d'accord nach diesen geistesgeschichtlichen oder historischen Umfeld des Darwinschen Denkens zu suchen. Scheint mir höchst wichtig. Also bis hin dazu, dass es eben ein Inseldenken ist als Umfeld. Ne? Also wir haben immer, für uns war immer sehr einleuchtend, die Opposition von Kropotkin und Darwin. Ne? Kropotkin, der in gegenseitiger Hilfe in der Tier- und Menschenwelt an den Amur fährt und dort sieht, dass die Tiere überhaupt nicht sich drängeln und dass es überhaupt keine Überbevölkerung gibt, sondern die heilfroh sind, wenn sich 3-4 Hirsche bei Einbruch des Winters treffen, um gemeinsam über den Amur zu setzen. Also überhaupt nichts von Überbevölkerung. Und Darwin eben von Galapagos bis England selbst als eine typische Figur von Inseldenken. Also
vielleicht hake ich noch ein bisschen sozusagen da auch weiter ein, und zwar nehme ich noch einmal Bezug auf das, also Kangoje meistert darauf hin, dass so ein starkes Denken der Umgebung, also wie das dann bei der Vererbung erworbener Eigenschaften immer sozusagen zu einer bestimmten Art von politisch-technischer Kontrolle verführt, also sozusagen bei dem Lysenko und in Russland ist das sozusagen, also das Beispiel von Kangoje, ja, also sozusagen da, also je mehr man davon ausgeht, dass das Design des Milieus sozusagen zu besseren Lebewesen führen kann, ja, ja, desto mehr wird man sich anstrengen, sozusagen genau das zu unternehmen. Und gleichzeitig aber haben sie auch verwiesen, dass natürlich das andere Programm, nämlich das des Darwinismus, ja sozusagen gewissermaßen auch von Grund auf von diesen Züchtungstechniken durchdrungen ist. Und gibt es sozusagen, kann man noch einmal, da könnte man dann einen Unterschied in politisch-technischen Verhältnissen sehen zwischen den beiden, oder laufen die sozusagen letztlich beide auf Zäune hinaus, dass sie dann sozusagen gewissen der Urgrund sowohl des Lamarckismus als des Darwinismus auf eine bestimmte Art, also eine Kerbung des Raumes von mir, was auf eine bestimmte Art.
Naja, das ist eine sehr interessante Frage, weil auf der einen Seite in dieser lamarckistischen Tradition bis eben Lysenko und so steht der Terror des Lernens. Ne? Also alles, was wir gelernt haben, ist eben nicht verloren und nicht immer wieder Reset auf Null, sondern das lohnt sich sozusagen zu lernen, weil das über die Generationen sich fortsetzt, was wirklich zu einem pädagogischen Terror führt. Da gebe ich Ihnen total recht. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Züchtung genauso eine Technik, der jetzt nicht in pädagogischen Terror, aber in eher das, was Foucault eben so als Biopolitik beschreiben würde, mündet. Das ist eine virulente, also eine hochbrisante Frage, auf die ich jetzt keine Antwort habe. Ne? Also jedenfalls ist es jetzt nicht so einfach, dass man sagt, der gute Lamarck und der böse Darwin, das ist schon klar. Also kurze Antwort auf ein langes Problem.
Ja, ich möchte das Gehörte vielleicht auch nochmal zusammendenken mit einer Debatte, die dann etwas später stattfindet, nämlich in der Kybernetik über selbstorganisierende Systeme. Und da habe ich jetzt viele Assoziationen gehabt. Eins von Förster in seinem Text zum Beispiel über selbstorganisierende Systeme und ihre Umwelten geht dann auf Schrödinger zurück, dass halt die Systeme sich von ihrer Umgebung ernähren. Mhm. Und Heinz von Förster sagt dann irgendwann, dass es halt spricht von Koalitionen, die quasi zu das Konstruieren von Koalitionen oder das Eingehen von Koalitionen führt zu Organisationen im Verhältnis zur Umwelt, ja, sozusagen. Und ich wollte jetzt nochmal fragen, wie das in diesem lamarckistischen Bild gedacht ist, weil da gibt es ja auch andere Lebewesen. Also die dann vielleicht, sehen wir jetzt bei Darwin quasi den Wettbewerb stark gemacht und bei Lamarck ja eher die enge Verbindung mit der Umwelt sozusagen. Aber ich wollte fragen, wie da dann quasi die anderen Lebewesen, welche Rolle die da spielen.
Also mir kam ja immer vor, dass bei Heinz von Förster und auch jetzt zum Beispiel bei Stuart Kaufmann so den ersten Leuten, die so biologische Prozesse auch simulieren. Also jetzt bei Stuart Kaufmann, der direkt das Jacob Monod'sche Genmodell übernimmt, dass Gene schalten und kleine Schalteinheiten mit binären Zuständen sind, der das nimmt, um dann die Möglichkeit von zufällig zustande kommenden, sich selbst organisierenden Netzstrukturen untersucht. Und da ist aber der eigentliche Punkt, genauso wie bei Heinz von Förster, scheint mir immer der, dass die dann Land sehen, wenn sich etwas wiederholt, wenn sich ein geschlossener Zirkel ergibt. Also jetzt etwa zum Beispiel bei Kaufmann, dann, wenn sich in den verschiedenen Zuständen, nachfolgenden Zuständen, die so ein zufällig zustande gekommenes Netz aus meinetwegen 100 oder 500 Elementen mit jeweils binären Zuständen, die zufällig miteinander verschaltet sind, in den aufeinanderfolgenden Zuständen gibt es irgendwann mal eine Wiederholung. Taucht irgendwann mal der erste Zustand wieder auf. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Und das ist sozusagen auch die Herausforderung, zu finden, kann man das berechnen bei solchen Selbstorganisationen, weil da ist wirklich nur Zufall im Spiel. Und trotzdem gibt es irgendwann mal den Beginn eines geschlossenen Systems. Und das ist ja auch dieses Heinz von Försters Spiel, was er für Maturana programmiert, besteht ja auch darin, sich zu fragen, wann entsteht eine geschlossene Struktur. Insofern fände ich das interessant, im Rahmen vielleicht des Themas der Tagung zu sehen, ist da, welcher Typ von geschlossenen und offenen Systemen liegt davor? Also zunächst würde man sagen, das sind offene Systeme, die durch Zufall entstehen. Aber eigentlich geht es immer darum, dass in dem Moment, wo das programmierbar wird, in dem Moment, wo eine mathematische Frage auftaucht, zu sehen, ab wann schließt sich das System? Und dann ist auch Schluss mit der Offenheit, also nach außen. Ich meine, und das ist Maturana, der ontologisiert das ja dann förmlich. Also das wäre meine Frage. Ist Selbstorganisation nicht die Selbstorganisation geschlossener Systeme? Also von offenen zu geschlossenen Systemen. Klar, das ist natürlich auch... Also Stanley Miller mit seinen berühmten Experimenten, so ein selbstorganisierendes Entstehen erster Makromoleküle untersucht, indem er drei chemische Elemente nimmt und über die eine Woche lang Blitze jagt und dann dann das nochmal untersucht und feststellt, dass es bestimmte Typen von Makromolekülen, die sogar den Aminosäuren gar nicht so unähnlich sind, entstanden sind. Das ist so ein erster Typ, an dem das, glaube ich, für die alle so möglich wird, in der Richtung zu experimentieren.
Ja. Ich würde dann auch nochmal eine eigene Frage einschieben, und zwar zu dem Punkt ganz am Ende des Vortrags über Adolf Portmann. Diesen Punkt der Erscheinung in der Welt und den Pilzen ohne Adressat. Wird da eine Unterscheidung getroffen zwischen pflanzlichen und tierischen Organismen? Also, weil ich mir so irgendwie vorstelle, also könnte man sagen, dass es Organismen gibt, die eher Umgebung sind und vielleicht dann eher tierische Organismen, die immer in Relation zur Umgebung stehen? Also wird ja, da irgendwie, also es geht ja irgendwie auch um Verhalten in und durch Umgebung, also in der Umgebung und beeinflusst durch eine Umgebung.
Wird da ein Unterschied? Absolut, also das ist ja sozusagen das Dispositiv des Fragens, was so fast von Aristoteles, denke ich mir, herschreibt, also in Differenzen zu denken. Wie unterscheidet sich das Stein, die Pflanze und das Tier? Dieses Dispositiv, das ist bei Scheler so präsent wie bei Heidegger und bei Portmann, also und auch bei Fechner und ganz vielen. Also wiederum eine Frage, die Darwin nicht so interessiert, weil es eben um Seinsweisen geht, um Existenzformen, also um Daseinsweisen. Ne? Und drum ist dieser Schälersche Gedanke mit dem Medium nur so lange, wie die Pflanze trägt. Sobald eine tierische Stufe einsetzt, also sowas wie Rückmeldung, zentralisierte Verarbeitung, das für ihn ganz wichtig, übrigens auch total im Lamarckschen Sinne, der Moment, wo es ein Zentrum der Verarbeitung gibt, entsteht eine neue tierische Stufe. Alles das betrifft die Pflanze nicht. Also, und gerade deswegen ist sie so mit ihrem Medium verbunden, lebt in ihrem Medium mehr als das Tier. Also, und bei Portmann natürlich sehr extrem auch, weil er mit Pflanzen hat das im Grunde gar nicht. Also das ist ein Zoologe, ne? Also der Federn und Zeichnungen von Faltern und so untersucht und deren Funktion, adressierte und nicht adressierte Funktion. Sehr selten, dass er von Pflanzen spricht. Also.